Kommen wir zu Lukassen. Lieber Schlomo, the stage is yours. Ab geht's.
Ja, der gute Lukacken, bürgerlich Rüdiger Lukassen. Ich würde sogar sagen, wir gehen nochmal zu dem davor, denn ich wollte erst mit dem Null-Slide.
Oh, warte, der kann nur nach oben gerutscht sein. Meinst du den?
Ja, genau. Ich wollte damit erstmal so ein bisschen grundlegend erklären, in welchem größeren Geschehen das Ganze eigentlich zu bewerten ist. Das hier ist noch aus der K-Ära, also als der Kreuzzug von K gegen Remigration gerade heiß war. Aber Ulf Poschardt, der Herausgeber von der Welt, Politico und dem Business Insider, also wahrscheinlich publizistisch der wichtigste Westextreme, der wichtigste CDU-Axel Springer-Vertreter, den es überhaupt gibt aus dieser Richtung. Der hat darin auch die andere Komponente, also das Geopolitische, sprich vor allem die Ukraine-Frage erwähnt. Da hatte er damals positiv Rainer Kraft hervorgehoben, als jemand, mit dem man kooperieren sollte, und zwar in einer vergifteten Zusammenarbeit. Die wollen die AfD von außen verändern, indem man mit Teilen von ihnen kooperiert oder auf jeden Fall sie ein Stück weit normalisiert, öffentlich spricht, sie nicht mehr verteufelt, natürlich ihnen eine Bühne gibt, um ihre Mitstreiter, die grundsätzlich an die Dinge herangehen, vor allem im Thema Remigration, zu verteufeln und ihnen halt den Bonus gibt, dass sie jetzt nicht mehr das größte Kreuz tragen, das absolute Joch tragen. Und das nennt er in diesem Artikel einen machiavellistisch-liberalen Move. Also er nennt das selber machiavellistisch. Das ist das Wort von Ulf Poschardt.
Feindliche Übernahme.
Exakt. Da soll laut dem Herausgeber von der Welt, Politico und dem Business Insider, also drei der wichtigsten Neocon-Medien, die es überhaupt gibt, eine feindliche Übernahme auf machiavellistischer Grundlage über moderatere Kräfte, wie er es ausdrückt, wie etwa ein K im Thema Remigration oder ein Rainer Kraft, in diesem Fall eben ein Lukassen, Leute, die diesem Neocon-Lager näher stehen, in den Themen Remigration und Geopolitik vorbereitet werden. Und diese Themen sind wahrscheinlich die beiden, die man vom Tisch räumen müsste, bevor es möglich wäre, ohne Porzellan zu zerbrechen, das nicht wieder zusammengefügt werden kann, mit der AfD eine Koalition einzugehen von Seiten der CDU. Denn da folgen ja direkte Sachen daraus. Das ganze Kulturelle, also jetzt irgendwie das Geschlechterbild, die Rollenbilder und so weiter, wir machen das wieder so ein bisschen mehr traditionell und so, das kannst du ja alles rückabwickeln. Also du kannst die AfD entzaubern an dieser Regierung, du kannst sie als Mehrheitsbeschaffer missbrauchen, damit wir halt so ein bisschen mehr Autoritarismus machen können, um die Lage wieder zu beruhigen mit den Migranten, ohne die demografische Lage zu verändern, ohne einfach wirklich massenhaft abzuschieben, wirklich Millionen von Leuten abzuschieben und kannst den Leuten dann halt glaubhaft vermitteln, ja gut, die sind es auch nicht und danach bist du das AfD-Problem im Wesentlichen los. Aber die beiden Sachen, die unrückabwickelbar Veränderungen herbeiführen würden, das wäre eben das NATO-Thema, das wäre das geopolitische Thema und das wäre gleichzeitig auch Immigration, also wenn du wirklich schon Millionen von Leuten aus dem Land geschafft hast. Deswegen sollen diese beiden Sachen weg und darauf schließt sich ein Ulf Poschardt ein und will das verwirklichen durch Zusammenarbeit mit, Zitat, moderateren Kräften in der AfD, um die Brandmauer abzubauen zwischen AfD und CDU, damit die CDU, auch das schreibt in diesem Artikel, nicht mehr gefangen ist, mit den Linken zusammen und eigentlich nur linke Sachen machen kann, also nicht einmal diese autoritäre Symptombehandlungsberuhigungspolitik, ohne jetzt massenhaft abzuschieben, aber halt den Migranten einen Grund geben, nicht so sehr den Affen zu machen, damit die Demografie halt unter dieser Autoritarismusschicht weiter kippen kann, bis es zu spät ist. Nicht einmal das zu fahren, sie müssen aus dieser Falle rauskommen und gleichzeitig, sobald nicht mehr über uns drüber dieser Schirm ist der Brandmauer, ne? Dieses da ist die AfD, da beginnen die Bösen, die sind alle böse und die Maximalforderung Austritt, Ausstieg aus der rechten Szene ist das Einzige, was an uns gestellt wird, sondern stattdessen subversiv uns gesagt wird, du bist okay, du bist okay, du bist okay, mit euch könnten wir könnten vernünftige Politik machen, wir könnten Deutschland wieder auf einen guten Pfad führen, aber Höcke, aber der und der, aber Remigration, diese Leute sind das Problem, diese Konzepte sind das Problem, die müssen vorher weg, dann haben wir innere Spaltung und das werden Leute wie Poschardt versuchen zu verwirklichen innerhalb der nächsten 3 Jahre bis zur nächsten Wahl, denn nach der nächsten Wahl, wenn die CDU nochmal dann wahrscheinlich eine reine Anti-AfD-Koalition eingegangen ist, also alle gegen die AfD und wieder nur linke Scheiße machen konnte, wird sie gar nicht mehr dominanzmäßig dazu in der Lage sein, am Verhandlungstisch dann die unverhandelbaren Sachen für sie abzuräumen. Deswegen muss das jetzt passieren und Lukassen ist dafür, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel.
Ich glaube, es ist Zeit für eine neue Wette.
Die Tatsache bei Neumeier habe ich verloren.
Du schuldest mir einen Honig, glaube ich. Ich glaube, das war die Wette, ich bin mir nicht mehr sicher. Genau, Moritz Neumeier ist nicht trans geworden. Ich habe dagegen gewettet. Wir haben herausgefunden, er ist nicht trans geworden. Ist noch beim für die Heute-Show auch gerne mal tätig. War ja neulich Thema. Das habe ich gewonnen. Die nächste Wette ist, ich wette, die kommen 2029 dran und die wollen auch rankommen. Und ich finde das schlecht, dass es so ist, aber ich glaube, es wird passieren. Was meinst du?
Ich sage, wir verhindern das.
Es wäre gut, wenn es nicht passiert.
Wir haben immer noch die Woken. Die sind der Trumpf außerhalb von uns selbst. Also ich bin ja auch ein Player darin, der versucht, die Dinge so zu beeinflussen, dass das hoffentlich nicht passiert, nicht, dass ich das alleine könnte, aber ich versuche, die Dinge auch in diese Richtung anzustoßen, an größere Leute zu appellieren und so, um das zu verhindern. Das wäre das Ende der AfD und danach können wir uns eine neue Partei aufbauen. Also danach wäre die Partei de facto feindlich kontrolliert. Aber die Woken sind noch ein Trumpf außerhalb von uns selbst, in dem Sinne, dass sie den Poschards noch recht wirkungsvoll verbieten, das auf großer Ebene zu machen. Also was jetzt Lukasen betrifft, wir werden gleich sehen, wie er paktiert mit Axel Springer Journalisten, um die grundsätzlich erdenkenden Teile der Partei in Sachen Geopolitik abzusäbeln. Aber sie paktieren noch nicht in dem Sinne, dass ein Lukasen wiederum normalisiert wird. Dass sie jetzt einen Pro-Lukasen-Artikel bringen. Also der geht jetzt wirklich klar. Sondern er darf halt nur als der Kaspar herhalten, der jetzt den Grundzeugen innerhalb der AfD gibt, dafür, dass die wirklich alle irre und Russland-Freunde sind.
Du machst ja halt selber wirklich Gedanken darüber. Was glaubst du, wie viele Leute innerhalb der AfD, selbst in der AfD-Jugend, ein Mindset haben, wie wir solche Sendungen machen. Also im Sinne von, wie hoch ist der prozentuale Anteil von Leuten, die in dieser Art und Weise gefestigt sind, dass sie nicht rankommen wollen 2029?
Ich habe eine Debatte darüber geführt auf dem Jung-Europa-Verlagstreffen mit einem AfD-Politiker und Benedikt Kaiser. Der Applaus für unsere Seite, das war jetzt Vorfeld, ne? Das war jetzt nicht AfD-Politik, aber es war klar, auf wessen Seite das Publikum war. Und da habe ich genau diese Ideen ausformuliert. Mhm. Insofern, im Vorfeld ist die Sache, glaube ich, relativ klar. Also das Vorfeld, dem zumindest die aktiveren Leute, die wirklich auftauchen zu irgendwelchen Verlagstreffen und so weiter, die wissen das. Und das liegt auch daran, dass die wichtigste Sache dafür eine ideologische Feinddefinition ist, die die CDU mit einschließt. Also nicht nur die CDU als eine abgemilderte Form oder als quasi diese eigentlich Liberalen, mit denen man könnte, also liberal im 18. Jahrhundert Sinne, die aber halt sich von den Linken zu sehr prügeln lassen und zu sehr bestimmen lassen, wo es hingehen soll, zu sehen, sondern als einen eigenständigen Pol von dem modernen Beliebigkeitsliberalismus, also ein Projekt, dass man die Leute entwurzelt aus ihrer ethnischen Identität, geschlechtlichen Identität, aus allem, was sie sind, aus der Familie und so weiter. Nur halt der chauvinistische, sehr simple Trennung. Die Woken sind der masochistische Pol. Die Woken vertreten, wir sind so furchtbar, dass das nicht funktioniert. Wir sind immer noch nicht liberal genug, im Sinne von, wir sind rassistisch, sexistisch, wir verstoßen gegen liberale Grundsätze. Und würden wir das nicht, dann wäre hier das Paradies. Und auf der anderen Seite denken die Westextremen, denken die CDU-Axel-Springer-Leute deutlich realistischer und entwickeln dann einen Chauvinismus im Sinne von, nee, die deutsche Bevölkerung, die kriegt das schon ganz gut hin. Da hat der Schuldporno, das wäre jetzt nicht ihre Formulierung, aber ganz gut gewoken. Und das Problem sind die Migranten und die müssen jetzt mit autoritären Maßnahmen dazu gebracht werden, dass sie aufhören, den Affen zu machen, denn die spülen auch den Leuten, die innerländisch das Ganze wieder rückabwickeln könnten, die ganze politische Macht zu. Und gleichzeitig auch der Blick nach außen, also der woke Blick nach innen und sagt, wir sind so furchtbar, der westextreme Blick nach außen, auch auf andere Systeme, andere Herrscher, andere Kulturen und will das eigentlich überall hin verbreiten. Ist quasi eine Art Evangelikaler, der auftaucht irgendwo in Afrika und denen das Kreuz an die Wand nageln will, nur ist das Kreuz halt ein Regenbogen. Und das ist eine Grundlage vom Ukraine-Krieg etwa. Das ist eine Grundlage von der, also weshalb Länder wie etwa Russland sich in dieser existenziellen Bedrohung seitens des Westens fühlen. Was war die Frage nochmal? Achso, wie viele das auf dem Schirm haben? In der Jugend, glaube ich, schon mehr, also auch in der wirklich parteiengagierten Jugend, wenn ich jetzt Zahl drauf packen muss, 35%. Mhm. Unter den in der parlamentarischen Partei 15%, 10% oder so. Es gibt ein paar Leute, die folgen einem ja selber auf Twitter. Und teilweise hat man auch Kontakt, schreibt hinter den Kulissen mit ein paar Leuten und kriegt da Rückmeldungen diesbezüglich. Davon würde ich schätzen, vielleicht 10%, vielleicht eine leisere Gruppe noch, vielleicht sind es 25% oder so, von denen ich aber nur erhoffen kann, dass sie überhaupt existieren. Aber das ist noch deutlich drunter, weil eben diese ideologische Feinddefinition noch fehlt. Und diese ideologische Feinddefinition, die einem verrät, dass die eben etwas haben, wofür die kämpfen. Und nicht nur ein, ja, wir lassen uns von den Linken hier zu viel sagen, dass das nicht die Wurzel ist von den Abgründen, die auch unter einer Mehrheitsregierung passieren, sondern dass die eine eigenständige, zerstörerische Weltanschauung haben, als eben der zugelassene Gegenpol, der gute Bulle, wer so will, im modernen Liberalismus-Spiel, das muss einsickern, um diese Gefahr zu bannen. Wenn man das verstanden hat, dann glaube ich nicht, dass man noch in diese Falle tritt.
Es ist ähnlich wie mit dem Test in der Beziehung. Wenn man weiß, wie es funktioniert, dann kann man ihn nicht übersehen und dann fällt man auch direkt nicht mehr drauf rein, wenn man weiß, dass es sich in dem Moment darum handelt. Ich glaube, meine größte Sorge ist persönlich, dass der Beruhigungseffekt durch Law and Order im Endeffekt, also das Hochschrauben des Autoritarismus gegen Migrantengruppen, die Probleme machen, dass der Beruhigungseffekt dessen potenter sein wird, als man denkt. Weil im Endeffekt wäre er ja auch Teil. Er wäre ja auch Teil einer Alleinregierung der AfD. Also vielleicht nicht im selben Maße und würde dann auch nicht von Liberalen instrumentalisiert werden, dann selbst gegen AfD-Mitglieder, wenn die AfD es umsetzen würde. Aber du signalst halt im Endeffekt schon AfD-Politik, indem du in den Law and Order Mode reingehst von CDU-Seite aus. Und der Beruhigungseffekt dessen, der, wenn sie damit durchkommen würden, wenn sie es umsetzen könnten, dann wäre der massiv. Und zwar insofern, dass die Umfragewerte der AfD sinken würden. Ich glaube aber, hier sind die Woken unser bester Freund. Aber siehst du sie stärker als noch vor einem Jahr? Siehst du sie so stark hineinwirken? Wie viel Aufregungsökonomie haben sie noch mit der Zivilgesellschaft auf der Straße, weißt du? Also das geht halt nicht immer wieder wie bei Korrektiv.
Sie verlieren sehr rapide, was ihren Griff an der allgemeinen Bevölkerung angeht. Sie haben noch vor allem, ich meine, die terroristische Bedrohung ist ein Teil, also ein Ulf Poschardt will, glaube ich, nicht mit uns auf eine Stufe gestellt werden, damit sein Auto nicht brennt, damit er nicht unser Leben führen muss, damit seine Bankkonten nicht deaktiviert werden und so. Und wenn man sich auf ihn als Einzelperson, also das ist auch so eine Sache, wenn die alle auf einmal kämen, dann können die Woken gar nichts machen. Die Woken können nicht den wirklich kompletten Krieg ausrufen gegen das gesamte Axel Springer Lager und jeden einzelnen Journalist oder so. Die können es ein bisschen ungemütlicher auch in der Breite machen. Aber eigentlich brauchen die eine Einzelperson, die sie isolieren, polarisieren und aufreiben können. Und das will eben keiner sein. Na, deswegen traut sich noch keiner. Auch wenn Ulf Poschardt sich schon deutlich weiter dieser Strategie hervorwagt. Die Woken würden halt sagen, okay, jegliche Zusammenarbeit, egal mit wie gekackten Teilen der AfD, ist die Vorstufe von Buchenwald. Und derjenige ist jetzt ein Kollaborateur und im Grunde genommen macht er sich einem zukünftigen Massenmord schuldig. Und damit würden eben auch seine Autos brennen und man würde Kontakt spielen lassen, um seine Konten zu deaktivieren. Das kannst du aber nur mit einer isolierten Einzelperson in wirklich effektiver Art und Weise machen. Diese Macht haben sie noch. Wir sehen ihre Macht schwinden und wir sehen, dass sie das auch selber begreifen. Das sehen wir etwa daran, dass sie Böhmermann absetzen wollten seit Frühjahr und dass sie dann seine Folgen zumindest gekürzt haben, auch wenn zum Glück da von der Basis es noch einen Woken-Sturmlauf gab, bei halt dem Woke-kontrollierten Organ öffentlich-rechtliche. Aber dass diese Woke-Kontrolle brüchiger wird, beziehungsweise die strategische Ausrichtung sich langsam ändert, weil man merkt, dass man nicht mehr so den Griff, dass man es anpassen muss, dass die absolut aggressive Masche eher gegen einen wirkt. Das bedeutet auch, sie werden klüger. Ich fürchte, wenn wir richtig Pech hätten, könnten sie so klug werden, auf jeden Fall von den höheren Funktionären, also von einer Handvoll Leute her, niemals von der Basis, die würden immer einen Krieg mit der eigenen Basis dann riskieren, aber die könnten klug genug werden, dass sie sich denken, okay, die Poschards dieser Welt, die sind das Einzige, worauf wir noch hoffen können, was kommen könnte, ohne jetzt unsere komplette Werteordnung abzuräumen. Denn ansonsten kommt halt die AfD und die richtige AfD. Ne? Nicht eine Rest-AfD, eine von Poschards dieser Welt zurechtgeschnitzte AfD, sondern kommt die total... das will ich zurücknehmen. Wollt ihr die totale AfD? Nee, dann kommt die, da kommt ja eine stringente und ideologisch gefestigte AfD. Und das könnten die erkennen und dann hätten wir ebenfalls, wären wir ebenfalls an dieser Kacking-Nummer deutlich näher dran. Aber wir sehen ja, es laufen schon Sachen, die laufen nur noch nicht auf der Brennstufe, auf der sie laufen müssten, um uns wirklich gefährlich zu werden. Was das Law and Order Kacking angeht, will ich nochmal kurz betonen. Law and Order Kacking nenne ich es nur, das bedeutet Gesetzesordnung halt mit autoritären Maßnahmen gegen die Migranten und dann in der Regel, also so meine Theorie, unter so einer gekackten AfD-CDU-Regierung auch gegen die eigenen Leute, das eigene ehemalige Vorfeld, die grundsätzlich erdenkenden Teile durchsetzen. Das ist nur ein Kacking, wenn es geschieht, bevor, also minus das Vorfeld natürlich, ne? Wenn es geschieht gegen die Migranten, bevor man genug Macht akkumuliert hat, um Remigration durchzuführen und es dann anstelle von Remigration passiert, denn natürlich brauchen die Leute unter einer AfD-Regierung, einer entweder AfD-Alleinregierung oder mit einer deutlich dominanteren AfD als die CDU es ist, und zwar auch vom Selbstverständnis her deutlich dominanter auftretend AfD als die CDU es ist. Wenn man sich das damit verbaut, indem man die Situation beruhigt, bevor und stattdessen dass demografische Tatsachen via Remigration geschaffen werden. Natürlich müssten wir auch als Sofortberuhigungsmaßnahmen autoritäre Dinge gegen Talahongruppen und Islamisten und so weiter implementieren und die herausschnüffeln, ist die Muslimbruderschaft, Leute aus hohen Staatsstellen und so weiter. Natürlich können wir das auch nicht akzeptieren, natürlich müssen wir die auch loswerden. Aber wenn du den Leidensdruck auf diese Art und Weise, ohne an die Wurzel des Problems zu gehen, stattdessen verringerst, dann verbaust du dir jemals an die Wurzel des Problems gehen zu können, weil die Leute überhaupt nicht mehr empfänglich für das Problem sein werden, weil es nicht mehr wahrnehmbar ist, weil es unter dieser Autoritarismus-Schicht verborgen wird. Deswegen ist das eine Gefahr.
Ich habe Angst vor dem Beruhigungseffekt, den das haben könnte. Ich sehe aber auch nicht das große autoritäre Umschwenken im Moment. Abseits vom Palantir, anderes Thema. Kommen wir damit zu Folie 2. Das war jetzt übrigens...
Folie 1 von 12.
Ey, aber das muss ich, Alter, Schlomo ist eine Schreibmaschine geworden mit seinem Mund. Das ist unglaublich, ja, mittlerweile.
Soll ich euch meine Erfahrung, die ich hier gerade erlebe, mal ganz kurz
Schlomo
hier
preisgeben? Shapiro.
Ja? Also Schlomo sagt etwas. Du findest, oh, guck mal, da könntest du das dazu sagen. Du behältst den Gedanken. Und währenddessen ist das so ein schwitzender Kampf, diesen Gedanken festzuhalten, während er die Wörter darunter rattert. So, und du, ja, ich darf diesen Gedanken jetzt nicht vergessen. Er ist gleich fertig. Er muss bestimmt gleich mal atmen. So, gleich kann ich dann einhaken. Dann hast du zwischendrin den Gedanken vergessen, dann holst du ihn wieder. Du merkst währenddessen, dass du Schlomo die ganze Zeit nicht zugehört hast, weil du nur auf Krampf da bist, diesen Gedanken für dich festzuhalten, mit aller Kraft und so weiter. Und irgendwann ist er fertig und es passt einfach gar nicht mehr zum Thema.
Schenk den Hörnerstift. Ja, ich wurde ersetzt durch die Schlomo-AI.
Es ist nicht die härteste Kritik hier des Abends. Bitte führe fort.
Mein Gedanke war, was halt interessant ist, dass die Linken im Vorfeld zumindest, da ist gerade Bewegung im Spiel. Die ändern ihre Strategie. Sie werden ein wenig ruhiger, sie wollen wieder mit anderen Leuten reden und so weiter. Ein Dekaldent beispielsweise
geht mit dem jetzt auch
relativ ruhig in Debatten rein und so weiter und hat nicht mehr diesen arroganten Ton. Das ist sehr interessant.
Wobei das auch so ein komisches Fundamental-Systemablehnungskommunismus-Ding und das auf übelst intellektueller Grundlage, was er natürlich nur spielt. Ne? Also seht ihr Karl da sitzen und 5 Schmöker über den Kommunismus durchlesen? Ich sehe das nicht. Ich sehe nicht, dass das passiert ist. Ich glaube, der hat ein paar YouTube-Videos gesehen, wollte sich dann einen neuen Anstrich verpassen.
Ich glaube, das ist bei den meisten Linken so.
Ja, er hat ein Masterstudium in BWL.
Ja, wer hat das nicht? Ich habe auch ein Masterstudium in BWL.
Ich auch.
Dermaßen.
Ja.
Ich habe mein Video gesehen.
Ich auch. Ich gehe mir mal einen Block holen. Ich denke mal, das wird noch ein langer Abend. Stift.
ist nicht schlimm. Diese Annäherung siehst du. Es gibt Leute, die haben sich nicht verändert. Also ich glaube, Dara ist immer noch derselbe geblieben. Vielleicht begreift Karl diesen Wandel mehr. Ich darf einmal einen Schritt fortfahren. Schlomo, du darfst wieder.
Ja, genau. Jetzt kommen wir. Das ist das Vorwort.
Du darfst wieder. Jetzt darfst du wieder.
Also erst einmal, was hat Lukassen für den Verrat, über den wir heute reden werden? Und es ist Verrat. Also da gibt es keine zwei Meinungen zu, was er jetzt gemacht hat. Die neueste Sache, davor habe ich noch die Vorstufe zum Verrat genannt. Und das war f***ing prophetisch bei der ersten Sache, die wir gleich besprechen werden. Aber was er jetzt mit Hürke gemacht hat, ist straight up Verrat. Aber was ihn dazu bewegt hat, vielleicht erst einmal. Es gab einen fraktionsinternen Zwist darum, wie man sich jetzt zur Wehrpflicht positionieren muss in der AfD. Wie bei einigen Sachen ist das halt so, dass es eine Grundsatzposition gibt. Und die unterschreibe ich auch. Die ist richtig. An und für sich ein Staat, den wir am Reißbrett entwerfen könnten oder auch indem wir einfach mächtig genug werden, dass der Missbrauch von diesen Organen nicht mehr fast schon vorprogrammiert wäre oder auf jeden Fall eine ernsthafte Gefahr darstellt, braucht eine starke Armee. Deutschland braucht eine starke Armee und wir sollten als Deutschland auch das Selbstverständnis haben, wir brauchen die stärkste Armee Europas. Definitiv. Das ist definitiv der Fall. Und wenn du
das wirtschaftlich stärkste Land, ne? Also es würde Sinn ergeben.
Ja, ja, auch allein von unserem Selbstverständnis her. Also wer sind wir denn, dass wir irgendwie, keine Ahnung, als kleiner Pudel dastehen neben den Polen, die sonst was für Muckis zeigen in der Hinsicht. Das ist natürlich kein Dauerzustand. Aber nun sind wir in der Situation, dass unsere Feinde das Sagen haben und dass unsere Feinde sich gestürzt haben in geopolitische Abenteuer. Geopolitische Abenteuer und den Vorzeichen, die ich gerade umrissen habe. Uns geht es darum, diese archaischen Regime zu stürzen, bei denen noch nicht die Regenbogenflagge hängt, um das super plakativ auszudrücken, die immer noch halt festhalten an archaischen alten Werteordnungen und Rollenbildern, Gesellschaftsbildern, Leitbildern, die die Leute unterdrücken, dafür sorgen, dass sie eingesperrt werden in das, was sie sind, ob sie wollen oder nicht. Ein Mann, ein was auch immer für eine Nationalität, Vater, Mutter, Sohn, diese Bedeutungskontexte, die über sie hinausgehen und nicht selbst gewählt sind. Und davon sollten sie freigemacht werden und sie sollten eigentlich integriert werden, am besten über Subversion, am besten einfach über mediale Beeinflussung oder Bildungssystem, Sachen, die man da etablieren kann, wie jetzt in Ungarn die ganze Zeit probiert. Ne? Das ist ja quasi der kalte Krieg in diesem Stil, der mit Ungarn die ganze Zeit abgeht. Kommt George Soros, macht 30 Universitäten auf, kommt Orban, macht 30 Universitäten wieder zu, kommt George Soros, sagt Antisemitismus, kommt Orban, sagt halt die Fresse und so weiter und so fort. Ne? So läuft das in Ungarn. Aber das läuft eben mit Staaten, die erstens deutlich mächtiger noch sind auf der geopolitischen Bühne und zweitens nicht eingebunden sind in unsere Bündnisse nochmal auf einer viel hitzigeren Art und Weise und Ebene. In der Ukraine-Sache war es also, ich will jetzt nicht die ganze Ukraine nochmal aufrollen, aber es spielt ja eine Riesenrolle. Das ist eine Facette der Bedrohung und es greift Hand in Hand, es geht Hand in Hand. Der Modus operandi des modernen Westens, wenn es darum geht, Macht zu projizieren, seine Einflusssphäre zu erweitern, der tut das auf kulturelle Weise oder das ist zumindest sein bevorzugtes Instrument dafür und alles andere folgt danach. Also wenn du eine Generation überzeugen konntest von jungen, aufstrebenden Leuten, die später was werden werden in dem Land, über das Bildungssystem, über mediale Beeinflussung, über das Internet, über was auch immer, davon, dass wir den Christopher Street Day brauchen, dass die Schwulen-Ehe eingeführt werden soll, generell eigentlich Ehe weg müsste als dieses archaische alte Konstrukt, diese patriarchale Vorstellung und so weiter, dass Männer und Frauen gleich sind, dass wir Gleichstellung brauchen, dass Nationalität keine Rolle spielen sollte und wir offene Grenzen haben sollten. Wenn die Leute die Scheiße gefressen haben, dann ist es vorprogrammiert, dass das Land sich auf Dauer westlichen Bündnissen anschließen wird. Das hat man vollzogen in der Westukraine, in der Ostukraine hat man es deutlich schlechter hinbekommen. Und in der Westukraine hat man es auch darauf gepflanzt auf einen ukrainischen Nationalismus. Das wurde dann gewissermaßen auch paradox. Ist ja immer, ich will jetzt nicht komplexe Sachen hier zu hart runterbrechen, aber es spielt eine Riesenrolle in diesem Konflikt. In diesem Konflikt ist es jetzt hochgekocht mit einem Putsch seitens des Westens 2014, dann eine Antwort der Annexion der Krim und der Unterstützung von Separatistengruppen in der Ostukraine und so weiter und so fort. Daraus wurde ein richtiger Krieg, nachdem man die Sprache verboten hat seitens der Ukraine in den Regionen im Osten, in denen die Muttersprache Russisch der Normalfall ist bei den Leuten, die Kirche verboten hat. Also es ist immer weiter eskaliert, da wurden Leute an Laternenpfählen festgebunden. Dann ging es irgendwann darauf zu, dass wirklich Panzer rollten und das ist die jetzige Situation, die wir haben. Und jetzt wird darin immer weiter eskaliert, schicken wir immer weiter Panzer dahin. Und es geht eigentlich darum, herrscht jetzt der Liberalismus über die Ukraine oder herrscht die althergebrachte patriarchale und dann in diesem Sinne auch sicherlich russisch zu einem gewissen Grad imperialistische, also während, also das Unverhandelbare davon ist dann der Donbass. Ich mache das hier viel zu kompliziert, aber der Liberalismus spielt eine Riesenrolle in diesem Konflikt. Jetzt sind wir natürlich nicht einmal Fans davon, dass der Liberalismus hier herrscht. Und gleichzeitig sehen wir, dass unsere Obrigkeiten bereit sind, sehr weit und sehr riskant zu eskalieren in dieser Sache, damit der scheiß Regenbogen über Kiew weht. Und auch die Ukraine sieht diesen Gesichtspunkt. Was denkt ihr, warum die eine Transfrau zur Armeesprecherin in Anführungszeichen der Ukraine gemacht haben, während dieser Krieg gerade angefangen hat? Dieser Aspekt ist davon nicht zu leugnen. Und es wird immer gefährlicher. Also es wird offen damit gespielt, Truppen da hinzuschicken irgendwann. Wir haben die Russen echt sauer gemacht inzwischen. Und eigentlich kann ein deutscher Rechter nur sagen, dieser Krieg hat mit mir absolut nichts zu tun. Da wird für etwas gekämpft, was ich nicht einmal hier haben will, für die Vorherrschaft und der Ukraine gleichzeitig vorgegaukelt, dass sie die Option hätte von nationaler Souveränität, während es nur darum geht, ob sie jetzt in das russische Imperium eingegliedert wird oder in das westlich-liberale Imperium, wo ich sogar schätzen würde, auf lange Rat wird das westlich-liberale Imperium, so es nicht von innen zerbricht, woran wir wiederum arbeiten, aber wird das westlich-liberale Imperium schlechter für die Ukraine sogar sein, als wenn sie einfach zumindest die Ostteile an die Russen abtreten. Riesenklammer aufgemacht. Jedenfalls sind wir jetzt in dieser Situation und auf dieser Grundlage gibt es einen Richtungsstreit zwischen Leuten wie Lukasen, die Komponente, die ich gerade geschildert habe, ausblenden wollen, festhalten wollen an so einer Sicht auf die Geopolitik aus den 80er Jahren. Reagan, hurra, der freie Westen gegen den kommunistischen Einheitsblock. Und dann sagen, wir müssen uns daran beteiligen, denn wir sind hurra, der freie Westen, alles andere ist anti-westlich, alles andere ist anti-deutsch. Und Leuten, die das ähnlich sehen wie ich. Und Lukasen hat als so einer, als die Frage auf den Tisch kam, wie stellen wir uns jetzt zur Wehrpflicht, während es eigentlich einen Konsens darüber gibt, ja, in einem AfD-Deutschland haben wir natürlich eine Wehrpflicht, haben wir natürlich eine starke Armee, werden wir natürlich aufrüsten, wir sind nicht gegen eine starke Armee. Wie gehen wir in der jetzigen Situation damit um? Und Lukasen ist halt Team, scheiß drauf, wir tun so, als wäre das einfach nicht die Situation und erschaffen jetzt schon eine starke Armee. Und hat einen Antrag formuliert, als der verteidigungspolitische Sprecher der AfD, der genau darauf hinauslief, also der die Pläne der Regierung überflügelte in Sachen Militär aufmotzen und Wehrpflicht als richtige Wehrpflicht ohne Fragezeichen dahinter einführen. Und mit diesem Ding ist er dann vor die Wand gefahren. Da hat sich die Kropala-Höcke-Linie, die eher bei mir ist, bei dem, was ich gerade geschildert habe, eher diese Big-Picture-Bewertung mit einfließen lassen will in ihre jetzige Positionierung zur Wehrpflicht, sich durchgesetzt, und damit kannst du zum nächsten Slide kommen. Die offizielle Position wurde dann, wir sind gerade im Oktober übrigens dieses Jahres, folgende, die Baumann, also der Parlamentsgeschäftsführer der AfD, hier ausformuliert hat. Man hat Bedenken, ob man dieser Regierung unsere jungen Leute anvertrauen kann, und die Wehrpflicht führt zu Missbrauchsmöglichkeiten, etwa zum Einsatz Wehrpflichtiger im Ausland. Also wir gewichten es höher, dass momentan Irre an der Macht sind und die einen Konflikt mit, in diesem Fall, unseren Kindern als Pokerchips noch weiter eskalieren könnten, an dem wir keinerlei Interesse haben. Das wurde dann die offizielle Parteilinie im Oktober, was einem Lukas natürlich gar nicht gefallen hat.
Ja, und sie ist auch eigentlich, ich verstehe es auch, wenn du auf dein Gefühl hörst in dieser Sache, dann ist das die richtige Position in diesem Moment. Wenn du einfach auf dein Gefühl hörst, willst du diesen Leuten deine Söhne anvertrauen? Nein. Ende. Es ist so einfach, Mann.
Es ist, glaube ich, dann auch ein Ding, also diese Verliebtheit in Ästhetik kann dazu führen, dass du teilweise selbstschädigendes Verhalten an den Tag legst. Ne? Also du bist so verliebt in das Militär als Militär. Ja. Also nicht nur als Instrument, das du haben willst und dass in einem Deutschland das wieder zur Vernunft kommt, natürlich eine gute Sache ist, als defensive, souveränistische Kraft, sondern du bist einfach verliebter, also du willst es jetzt haben. Ne? Du willst jetzt dein bekacktes Militär, du bist ein bisschen wie das kleine Kind, das einfach jetzt sein scheiß Eis haben will, auch wenn das gar keinen Sinn macht.
Es ergibt absolut keinen Sinn. Und auch die Sache, du wirst es gleich noch für uns weiter aufentfalten und dann gerade der Springerangriff, die Untergriffigkeit des Ganzen, es lässt mich immer an dem natürlichen Gewächs hinter dieser Bestrebung zweifeln. Ich gehe eine Folie weiter, ich muss ganz schnell auf Klo. Ich glaube aber, Schlomo schafft es selbst über diese Headline hier. so lange zu reden, bis ich wieder zurück bin. Und das meine ich gar nicht böse, das meine ich gut, weil ich bin jetzt ganz schnell weg. Ich kann nicht mehr. Tut mir leid.
Ja, alles klar. Das ist dann das Interview, das am 12. November von Lukaken gegeben wurde in der Bild-Zeitung. Dem haben die diesen wohlklingenden Titel verpasst. So tief spaltet Putin die AfD. Also da sieht man auch schon mal schön die Absichten von diesen Leuten. Lustigerweise hat er sich jetzt gar kein Zeit ausgesucht, zu dem es deutlich weniger zu sagen gibt, weil ich in dem nächsten dazu kommen werde, wer die Autoren von diesem Ding sind. Also wem er da genau bei der Bild ein Interview gegeben hat. Aber man kann vielleicht schon mal kurz umreißen, bevor ich dazu komme. Die Axel Springer Presse generell ist ein der Gesamtpartei gegenüber offen feindseliges Organ. Also er hat ein Interview gegeben über Chrupalla. Es geht da um die Lanz-Sendung, in der Chrupalla saß und da wieder seine üblichen Talking Points, die er schon tausendmal runtergerattert hat, über den Ukraine-Konflikt in eine ähnliche Richtung, wie ich es gerade erzählt habe. Vielleicht ein bisschen weniger in der Materie vertieft, aber in eine ähnliche Richtung gehend gehalten hat. Und er gibt diesen Leuten ein Interview. Die Axel Springer Presse als Ganzes lehnt die Partei AfD, egal welcher Strömung, wenn die irgendein Interesse, irgendein positives Interesse an einzelnen AfD-Politikern hat, dann zur Spaltung, so wie sie wenig ein Geheimnis daraus machen, schon in dieser Headline hier. Und sie fahren schwarze PR 24-7 in jedem Wahlkampf, den wir haben. Also ihr könnt darauf Gift nehmen. Ich habe es beobachtet im Gefängnis. Ich habe den ganzen Tag Welt-TV geguckt zurzeit, direkt vor der Wahl. Das war quasi der einzige politische Sender, den wir hatten. Auf jeden Fall, der die ganze Zeit Politik gesendet hat. Die haben vor der Wahl 2 Wochen lang dauerhaft schwarze PR gegen die AfD gefahren. Kein Witz. Und das sind Medien, die unsere Leute immer noch zu einem gewissen Grad erreichen. Insofern, denen jetzt gegen deinen eigenen Chef Vorlagen zu geben in diesem Interview, ist schon mal an und für sich etwas eigenartig. Ich glaube, Clowny ist wieder da.
Ja, ich bin wieder da. Ich habe extra hier mit der Maus, um mich nicht melden zu müssen, ja. Ich wollte vielleicht auch zu Springer sagen, das ist die Potenz von Springer, sei es die Bild oder die Welt ist, sie trauen sich, das ist halt das Gute und das Schlechte an ihnen. Und sie sind auch oft genug nicht ohne Grund bei uns Quelle, weil du liest halt Zahlen in der Welt, du liest halt Zahlen auch teilweise in der Bild, die gute Argumente für uns darstellen, nur dass eben die Springerblase daraus dann genau die falschen Forderungen in Richtung Aufblasen des Autoritarismus im Inland daraus ableitet. Aber sie kriegen die Leute eben aufgrund der Tatsache, weil sie diese Wahrheiten ansprechen. Ich glaube, die Leute sind grundsätzlich so durstig danach, dass die Leute einfach Tacheles reden in den Medien und sie kriegen es halt nie, weder von Politikern noch von Journalisten. Ja, die Wendehälsigkeit ist over 9000 und dann gibst du denen diese Berechnung der Überrepräsentation von Urbaniok, wo dann irgendwie 12.000-fache Überrepräsentation bei irgendeiner Demografie bei Gewaltdelikten rauskommt. Die Leute denken sich, ja genau, diese Zahlen wollte ich für die Diskussion haben, aber Springer hat sie mir gegeben. Deswegen erfreut sich das Ganze einer gewissen Beliebtheit, die sie sich damit verdient haben. Ja, das ist das Zweischneidige daran.
Ja sicher, sie wollen, also du kannst ja auch anders gar nicht mehr wirken in die Bevölkerungsteile, die ansonsten einfach uns überlassen würden.
Ja. Ne?
Und das Wirken, also so es dann parteipolitisch sich irgendwelche Bahnen schlägt, so es dann vor einer Wahl Werbung oder schwarze PR betrifft, resultiert für uns in reine schwarze PR. Ich erinnere mich noch dran, kleines Beispiel, also 2 Tage vor der Wahl kam sie dann mit dieser Story, dieser völlig scheißegal Story, die sie versucht haben hochzuschreiben von, oder hochzusenden in dem Fall, ich habe sie im Fernsehen gesehen, von diesem Boomer-Millionär aus Österreich, der über einen Strohmann in Deutschland der AfD eine Spende für seine komischen Boomer-Paint-Plakate, wo er auch darauf bestanden hat, dass diese komische Paint-Optik beibehalten hat.
Ich habe das noch nicht mal mitbekommen, Alter.
Hat. Ja, also Okay. Der Witz daran ist, das war keine Strohmannspende im Sinne von, der Typ wollte verschleiern, dass er irgendwie ein Rechtsextremist aus Österreich ist und dass die Partei sonst damit beschmutzt werden könnte verhindern, sondern andersherum, der hatte Angst, dass er als Geschäftsmann Schaden nehmen wird, wenn herauskommt, dass er an die AfD gespendet hat. Technisch gesehen darfst du das nicht machen, darfst nicht irgendeinen Typen in Deutschland diese Summe überweisen und der überweist das an die AfD, hat er aber so gemacht, aber das ist ja nichts, was die AfD großartig beschmutzt. Dennoch, sie haben das versucht hochzuschreiben zu dem Absturz der AfD direkt vor der Wahl. Oh mein Gott, dieser Zeitpunkt könnte gar nicht schlechter kommen. Jetzt stürzt die AfD ab. Also wirklich, das haben sie 24-7 runtergesendet, die letzten 2 Tage vor der Wahl. Die hassen uns und die wollen uns vernichten. Die wollen uns am Boden sehen.
Ne? Ich glaube, das Fernsehen im Knast hat auch was mit dir gemacht.
Welt.
Digga, keiner von uns schaut Fernsehen. Also mittlerweile halte ich mich ja sogar aus der Tagespolitik raus und betrachte die Dinge eher immer weltanschaulicher tatsächlich, weil das Tagespolitische sich irgendwie zyklisch zu wiederholen scheint. Aber dieses, schau mal Welt den ganzen Tag, Alter. Du wirst dann so wie Schlomo jetzt. Wenn du es begriffen hast. Oder du wirst halt ein CDU-Wähler, das kann auch sein.
Du bist halt buchstäblich weltanschaulich, ne? Da kommt das Wort her.
Aber es ist hart.
Dieses Interview gibt er diesen Axel Springer-Leuten über seinen eigenen Chef, nachdem der bei Lanz war. Einen Monat, knappen Monat, nachdem eigentlich die Parteilinie geändert wurde auf das, was er am allerwenigsten wollte. Also er hat den Beschluss gemacht, wir machen das viel mehr, oder den Entwurf gemacht, wir machen das viel mehr Wehrpflicht. Nee, Pustekuchen, nichts Wehrpflicht, weil wir haben Irre an der Macht. Und jetzt gibt er folgenden Leuten ein Interview. Also dieses Ding haben die irgendwie 3 Tage später rausgebracht. Die bringen nur so ein Kram raus. Michael Deutschmann, Josef Forster und Peter Tiede. Diese 3 Leute haben hier eine kleine Rangliste. Diese AfD-Abgeordneten hat Putin am liebsten aufgestellt. Die versuchen das Russland-Thema ständig zu benutzen, um wichtige AfD-Personen zu beschmutzen. Und man muss dazu auch noch mal kurz erwähnen, das ist ja ein Thema, das ist nicht wie ich mag die Sozialpolitik von Höcke nicht oder so. Das ist ein Thema, das ist dazu geeignet, je nachdem welchen Tenor du darüber redest, Machtmittel zu legitimieren gegen die Gesamtpartei und gegen Einzelpersonen. Überwachung, ja. Ne? Verfassungsschutzeinstufung.
Alle an der Stelle, ne? Also willst du so abgelichtet werden in einer der größten Tageszeiten mit einem offenen Mund? Nein.
Ist so, als wenn er mich quasi überrascht hätte, ne? Als wenn er eigentlich da privat gewesen wäre und dann, oh mein Gott, scheiße, hat er eine Kamera?
Die Springerpresse? So schaue ich auch immer, wenn die Springerpresse mir gegenübersteht.
Das war Michael Deutschmann.
Oh nein. Was für ein Name. Ja, bitte weiter.
Deutschmann. Ja, genau. Dann können wir zum nächsten Slide kommen.
Ich wollte vielleicht noch sagen, es ist auch so durchschaubar, ne? Was sie schon für Winkel genommen haben für die Russland-Kontaktschuld, würde ich fast sagen, ja? Also für dieses, auch die Verschwörungstheorie mit den Anschlägen, das russische Mitwissen, was sie schon versucht haben. Und es ist so durchschaubar. Es ist halt auch wieder, die Boomer, die zuhören, es tut mir leid. Es ist wieder zugeschnitten auf euch. Es ist zugeschnitten auf, und die sind nicht auf der Seite von Luke Skywalker, die sind auf der Seite vom Imperium, vom Imperator und von Vader. Ja, sie haben hier mit Vader kollaboriert und damit sind sie Vader. Es ist wirklich so schwarz-weiß. Und
ich hätte lustigerweise ein Kapitel drüber geschrieben, das habe ich genannt, die Innenpolitisierung vom äußeren Feind. Du kannst halt einen äußeren Feind sehr gut ummünzen in Kapital gegen deine inneren Feinde, weil der niemals so sehr an deiner Seite stehen wird gegen den, wenn du einen ernsthaften innenpolitischen, einen grundlegenden innenpolitischen Konflikt hast, dass er sich komplett wappnen könnte gegenüber dieser Anschuldigung. Niemals so sehr auf Konfrontationskurs gegen die Leute, die du nicht leiden kannst, global gehen wird und gleichzeitig natürlich auch vermeiden will, denn das ist ja das, was hier auch zur Disposition steht und was auch bei Lukasen zum Tragen kommt, dass der Effekt eintritt, dass durch einen äußeren Feind, der sehr groß, sehr gefährlich, wirklich die absolute Bestie und eine riesige Bedrohung, eine tödliche Bedrohung, die existenziellste Bedrohung, also vergiss, dass Millionen Leute, ungefähr 7 Millionen seit 2015, in dieses Land gelassen wurden, vergiss, dass du keinen Weihnachtsmarkt mehr haben kannst, ohne dass da Merkel-Lego-Steine drumstehen, weil sonst jemand da drauf fährt und dich und deine Familie tötet. Vergiss, wer dafür verantwortlich ist. Es gibt jetzt die Russen und die Russen wollen dich töten.
Das Ding ist halt alte Tricks.
Die Leute automatisch wieder mehr an die Leute, die gerade Exekutivmacht haben.
Ja, sorry. Es sind halt alte Tricks, sind nicht umsonst alte Tricks. Ja, weil sie schon seit je Zeiten funktionieren. Und diese Externalisierung innerer Spannungen auf den äußeren Feind, dann die Synonymisierung des inneren Feindes mit dem äußeren Feind über solche Schmutzartikel zum Beispiel. Es ist der älteste Trick und es funktioniert immer wieder. Was glaubst du, wie viele Leute das beeinflusst, Mann? Was glaubst du, wie viele Leute einfach den Putin-Knopf in ihrem Kopf gedrückt wird durch den Artikel und
ja, klar. Noch eine Stufe weiter davon weg, jemals die AfD zu wählen, selbst wenn sie eigentlich innenpolitisch bei fast allem auf deren Seite sind.
Wenn nicht sogar extremer. Hör mal einen Boomer reden über die einschlägigen Themen.
Ich kenne Holger, so lieb ich ihn habe, er ist quasi ein einfach Boomer-Prototyp. Intelligenterer Boomer. Wie denkt der intelligentere Boomer? So wie Holger denkt der. Und man sieht, wie mächtig das bei dem ist. Er erwähnt es immer wieder.
Ich glaube, es lohnt sich doch mal zu Veto zu gehen, zu Holger. Einfach um das Boomer-Gespräch zu führen. Vielleicht auch unter den Themenbelang. Ich glaube, es wäre fruchtbar.
Ja, würde ich dir empfehlen. Das wäre cool.
Ich mag Holger.
Die machen nur solche Artikel, also deren Karriere ist darauf aufgebaut, der AfD zu schaden. Häufig übrigens in genau dieser Dreierkonstellation. Also wenn du auf die einzelnen Artikel klickst, häufig sind das exakt die 3 zusammen. Schadet die AfD unserer Wirtschaft? Ja, reden es mit den Experten. Der Experte wird Fratscher sein und Fratscher sagt Fratscher-Dinge. AfD-Politiker geht auf Höcke los. Da versuchen sie schon Kapital zu schlagen aus dem, was jetzt passiert ist. Das kommt aber später. Und Verfassungsschutz knöpft sich AfD-Jugend vor. Also da verwendet man, dass der Irre in Thüringen, Antifa-Boy Kramer, natürlich Antifa-Boy Kramer-Sachen über die neue AfD-Jugend sagt. Also die sind feindlich. Also ich glaube nicht, dass ich das noch großartig mehr untermauern muss. Es ist ein feindliches Medium. Es steht nicht nur Strömungen, wie man sogar über News behaupten kann. Es steht der Gesamtpartei feindlich gegenüber. Genau, und jetzt haben wir hier das Interview. In diesem Interview sagt er über den Kopalla-Auftritt, der wie gesagt nichts Besonderes war, es war quasi derselbe Auftritt, wie er ihn schon 1000 Mal zu dem Thema gemacht hat, mit irgendwie 3 Experten, die ihn dann anblöcken mit dem immer selben anderen Kram. Was er gesagt hat, also da ging es zum Beispiel um Polen, er hat sich darüber beschwert, dass Polen halt gefeiert hat, dass Nord Stream gesprengt wurde, er hat sich darüber beschwert, dass Polen sich weigert, den Verdächtigen in dem Fall auszuliefern und so. Das hat nichts mehr mit Politik zu tun. Eine solche Theorie ist abstrus. Also dass Polen in irgendeiner Weise für uns problematisch ist, wenn die sich weigern, Verdächtige auszuliefern und buchstäblich der jetzige, ich glaube der jetzige Außenminister ist es, damals direkt nach Nord Stream gesagt hat, thank you USA, ne? Sich also bedankt für einen Anschlag auf unsere Infrastruktur und gefährde außerdem die, also der Parteichef Chrupalla selbst als Person gefährde die das Ziel der Regierungsfähigkeit der AfD, wo man auch schon wieder unser Schreckensszenario, also dass man versuchen wird, sich so zu kacken, dass man selbst unter relativ gleichen Kräfteverhältnissen schon zu einer Regierung aktiv. Der will das.
Es wäre in diesem Falle, sind dann die Autoren oder beziehungsweise die Durchführer der Interviews selber, habe ich doch richtig verstanden, Autoren eben, die selber Schmutzartikel gegen die AfD schreiben. Also,
das ist die Hauptsache, die machen. Also nicht nur, die machen das und die machen
an. Wollte an der Partei sagen, natürlich gehe ich da nicht hin. Was hast du denn zur Verfügung? Du hast die junge Freiheit, du kannst sogar zu Kontrafunk, was auch immer gehen, Mann. Du kannst zu News gehen. News ist doch auch noch, es gibt zwei Meinungen drüber. Ja, aber im Großen und Ganzen, da sitzt auch Siggi sitzt dort, ja? Also es ist halt so viele Optionen, die den Leuten näher wären, die nicht auf offene Zerstörung aus sind. Bei News in Teilen die Absägung des Höcklers, wenn man sich an die Handgeste von Reichelt erinnert, wie er damals Höcke parodiert hat, da wischte ich die Haare so aus dem Gesicht und so. Aber das ist ja der einzige Punkt. Du kannst da ja trotzdem als Bernd Baumann sitzen oder als Siegmund dort sitzen und unzerstörerische Interviews führen. Aber dass du dorthin gehst, es hat eine Signalwirkung und das muss er sich gut überlegen.
Genau. Du gehst dahin als verteidigungspolitischer Sprecher, um die Sachen, die dein Chef gerade gesagt hat, der Co-Chef der Partei, bei Lanz abstrus zu nennen, keine Politik mehr und gesagt, dass er die Regierungsfähigkeit gefährdet bis zur nächsten Wahl. In anderen Worten, er muss weg. Also das kann man nur daraus schließen. Er muss eigentlich weg. Er muss jetzt seine Zunge hüten und so gemobbt werden, dass er sich nicht mehr traut, diese Dinge zu äußern. Oder er muss halt sein Amt verlieren. Und ich würde das Komma noch hinzufügen. Natürlich kannst du zu Axel Springer gehen mit irgendeinem Plan gegen die erst, ne? Beziehungsweise irgendeinen Plan, die Gesamtpartei voranzubringen. Aber wenn du vorhast, innere Kritik zu äußern oder noch darüber hinaus ernsthafte Angriffe, die eigentlich darauf hinauslaufen, dass jemand weg muss, dann kannst du nicht zu Axel Springer, AfD, die Golems nennen sich ja auch gerne unter den Rechten, also es gibt ja auch Teile, die sehen sich dann noch in einer ganz anderen Militärtradition und scheißen aber eben auf alles andere, also Militär soll auf sein, weil das ist das Einzige, was die interessiert, die denken nur in Ästhetik und Optik und also News, Junge Freiheit, Apollo News, ja. Tichy, die reichweitenstärksten Medien, die es im rechten Lager oder im AfD-offenen Lager gibt, obwohl die alle mehr auf Transatlantiker-Linie sind, als die Basis Waffenlieferungen an die Ukraine schon 2024 abgelehnt haben. Und das wird nicht der Fall sein bei 9 von 10 Apollo News-Journalisten. Im Gegenteil, bei Apollo News ist es verboten, eine derartige Meinung zu äußern. Also das hat der Chef von denen auf Twitter geschrieben. Der hat gesagt, wir haben jetzt hier eine pro-ukrainische Linie, auf die wir uns festgelegt haben. Ist kein Witz. Du kannst da so eine Meinung nicht mehr äußern. So eine Meinung, wie sie 9/10 der AfD-Wähler vertreten. Das ist schon mal ein interessanter Zustand. Und auch bei den anderen gerade angesprochenen Medien ist es so, dass diese Meinung eine Minderheitsmeinung darstellt, während sie in der Basis die Mehrheitsmeinung darstellt. Das reicht trotzdem nicht. Also du hast all diese Medien zur Verfügung. Diese innerrechten AfD-freundlichen Medien reichen trotzdem nicht, eben weil die Basis so drauf ist, dass du, was du davor hast, ist ja eigentlich die Spitze dazu zu nötigen, dahin zu prügeln, mit Hilfe der Axel Springer-Presse, mit Hilfe von Anti-AfD-Medien Positionen anzunehmen, die absolute Minderheitenpositionen, schon fast wie Grenzen auf oder so, in der eigenen Basis sind. Und dafür brauchst du diese Allianz. Dafür brauchst du die Millionenreichweite. Dafür brauchst du die Partnerschaft mit Leuten, die in dieser Sache eben deiner Meinung sind.
Es wird dann aber auch relativ leicht sein, die Leute dann zu enttarnen.
Ja, sicherlich. Und deswegen muss da die rote Linie gezogen werden. Wir werden heute sehen, im weiteren Verlauf hier, warum. Das ist im Grunde genommen die Quelle davor, die du gerade kurz eingeblendet hast. Damals, ja genau, das ist ein Artikel lustigerweise über die Sachen, die ich damals dann in der Kautzone und in der Honigwerbe und so weiter gesagt habe, dass wir da die rote Linie ziehen müssen. Also wir müssen grundsätzlich etablieren, keine Angriffe auf Parteifreunde in der Axel Springer Presse, bei denen man ausnutzt, dass in diesem Aspekt Geopolitik man einen Verbündeten hat in Axel Springer, der außerdem sich noch verbündet sieht, in dem Ziel der Gesamtpartei zu schaden, ne? Also irgendeiner Form von Spaltung zu befeuern und ja halt Unruhe in die Partei zu bringen, worüber die sich immer Verbündeten hat, sondern bei Axel Springer kannst du über Gott und die Welt reden, aber nicht darüber, wie scheiße irgendein Parteikollege ist. Das ist die rote Linie. Ansonsten hast du kein schönes Leben in der Partei mehr. Das muss die Maxime werden. Ansonsten passiert nämlich, was jetzt passiert ist.
Ja, stell dir vor, einer von uns hier aus unserem YouTuber-Kreis, vielleicht aus dem Angerverse-Kreis, geht zu Tobias Huch und zieht erstmal schön über die Honigwabe ab oder sowas. So, das wäre.
Ja, genau. Wegen irgendeinem Aspekt, in dem man mehr auf Huchseite ist, ne, ja. Wo man irgendwas anders sieht.
Genau, genau. Ich verstehe nicht, wie du dich dazu entscheiden kannst, das zu machen. Wir werden sehen, also es ist gut, Lukas, dass man jetzt in offener und harter Ehrlichkeit darüber redet, weil kommen die einmal damit durch, werden sie es immer wieder machen, ja, diese Kräfte.
Ja, exakt. Ja. Und das ist das Problem, nicht, dass jetzt ein so unfassbar immenser Schaden durch die Sachen, die bisher passiert sind, angerichtet wurden, aber das wird eher, also wenn wir es jetzt nicht stoppen, wenn wir jetzt nicht einen Riegel vorschieben, wenn nicht die Spitze jetzt genötigt wird, da eine Grenze zu ziehen, dann werden die mal weitermachen. Und wir sehen auch, momentan geht es Schlag auf Schlag. Aber auf jeden Fall kommen wir in die Jetztzeit, auf jeden Fall die relative. Es wurde jetzt ja am Freitag im Bundestag die halbe Wehrpflicht-Wiedereinführung, das Wehrpflicht- oder Wehrdienst, das Bundeswehr-Modernisierungsgesetz oder irgendwas in diesem Stile, was ganz grob heruntergebrochen bedeutet, wir machen eine verpflichtende Musterung, aber keine Wehrpflicht für alle Leute, die nächstes Jahr 18 sind. Wenn du nächstes Jahr 18 bist, dann musst du vor irgendeinem Militärarzt treten und der guckt dann, ob du Schützengraben tauglich bist. Ne? Das wurde als quasi Kompromiss jetzt durchgewunken. Und dafür, also von der Regierung, dafür wurde von Lukasen eigentlich ja dieser Gegenantrag geschrieben, der dann abgeschmettert wurde, sondern die Parteilinie war dann, wir lehnen das ab. Wir lehnen unter den jetzigen irren Leuten, die Deutschland hassen, uns überfremden und Kriege kämpfen für eine Geisteskrankheit, an der wir selber krepieren, um sie anderen Teilen der Welt überzustülpen. Unter diesen Leuten wollen wir das nicht, wollen wir diese Macht nicht haben seitens des Staates über die jungen Leute. Und darüber sollte er eine Rede halten, was natürlich eine denkbar undankbare Aufgabe ist, aber als verteidigungspolitischer Sprecher der AfD ist es dann deine Aufgabe, zumindest im Groben, dich an der Parteilinie zu orientieren. Und die war eben seit Oktober, wir haben zu viel Misstrauen in das, was die Regierung mit einem starken Militär und der Verfügungsgewalt über unsere jungen Leute tun wird, möglicherweise im Ausland, und deswegen lehnen wir das ab. Stattdessen hat er dann, also zum einen, das ist jetzt gar nicht ein Clip, der jetzt kommt drin, weil das nachher unterging in diesem Angriff auf Höcke, der alles überschattet hat. Aber zum einen hat er erstmal einfach gesagt, das geht jetzt nicht weit genug, hat einfach seine eigene Position geliefert. Also nee, eigentlich müssten wir Wehrpflicht für alle sofort und eigentlich auch für alle bis 80 und eigentlich auch für alle Frauen und eigentlich auch für die Haustiere und eigentlich sollten wir direkt das gesamte Eigentum der Leute enteignen und alles dem Militär zuspielen. Eigentlich sollte der gesamte Staatshaushalt nur noch aus Militär bestehen und eigentlich sollten wir, keine Ahnung, die Welt erobern und zwar gestern, paraphrasiert. Also er hat gesagt, es sollte weitergehen, es sollte eine richtige Wehrpflicht sein. Das ist, diese halben Dinge mögen wir nicht. Was nicht Parteilinie ist, sondern was Lukasen-Linie ist. Das bedeutet, er nutzt jetzt sein Amt als verteidigungspolitischer Sprecher aus, um Lukasen-Linie, die gegen die Parteilinie steht, zur Parteilinie zu machen in Sachen Verteidigung, was schlecht ist. Aber was mehr als schlecht, sondern Verrat ist, das ist dieser Clip.
Der Thüringer Landesvorsitzende meiner eigenen Partei hielt am Mittwoch eine Rede im Erfurter Landtag zur Wehrpflicht. In dieser Rede kommt er zu dem Schluss, dass Deutschland es nicht mehr wert sei, dafür zu kämpfen. Was hätten wohl die Männer und Frauen der Befreiungskriege dazu gesagt? Sie wären diesem Befund niemals gefolgt. Liebe Landsleute in Thüringen und überall, der Kampf zur Rettung Deutschlands ist der Grund für die Gründung der AfD.
Alter, machen Sie eine Therapie? Ja. Wer auf Bernd geht, geht auf uns alle, Freunde. An dieser Stelle, nee, tut mir leid. Und dann noch am Ende diesen Pathos da reinbringen, Mann, mit der Verteidigung Deutschlands und so. Bruder,
das ist,
ich fühle das, es fühlt sich auch, das ist so ein Konrad-Adenauer-Sprech irgendwie so ein bisschen, so ein Konrad-Adenauer-Stiftungssprech, so dieser, also auch der Tonfall, das kommt so hölzern, weißt du, was ich meine?
Ja, es ist halt so eine hohle Pathetik und darin ersaufen sie halt alles. Also diese Golems ersäufen alles in diesem Pathos und Optics, Ästhetics, Vibes und scheißen darauf, was die reale Situation ist, was die wirklichen ideologischen Interessen sind, für die gerade da gefochten wird. Hauptsache, es wird gefochten, weil das Fechten selber alles ist, worum es ihnen geht.
Entschuldigung, Schlomo, bitte weiter.
Was Höcke da gesagt hat, Höcke wird gesagt haben, dass Deutschland es nicht mehr wert ist, verteidigt zu werden. Das ging nach Höcke.
Ja, das klingt einfach, also dafür kennt man ihn, ne? Wollen wir direkt mal in die Auflösung reingehen? Was hat Höcke wirklich gesagt?
Ich habe noch eine Sache voranzuschieben, und zwar die ganze Bernd-Nummer. Höcke ist mehr als einfach nur er als Einzelperson. Höcke ist das zentrale Symbol dafür, dass die dissidente Rechte, die Nicht-Corporate-Rechte, die unkontrollierbare Rechte, die graswurzelmäßige Rechte, die intellektuelle Rechte, die metapolitische Rechte, die aktivistische Rechte, eine Verankerung in der AfD hat und den Kurs mitbestimmen kann. Das heißt, er steht für all das. Wenn ein Höcke rausgeschnitten wird, bedeutet das, die AfD wird zu einer Corporate-Rechte-Partei, wird zu der Partei von den gerade angesprochenen Medien, also beispielsweise Tichys Einblick, die Geldgeber haben, wie etwa die Mont-Pelerin-Society, die also wird quasi Mächten, die nicht graswurzelmäßig legitimiert sind, unterworfen und die können dann daraus ihr Spielzeug machen. Dafür steht Höcke auch. Er steht außerdem dafür, dass rigoros wirklich Projekte, die für uns unverhandelbar sind, wie Remigration durchgeführt werden und wir eben nicht mit einem Platz am Tisch oder einem Stück vom Kuchen zufrieden sind, sondern dass wir, wie Kubitschek mal gesagt hat, die Party beenden wollen. Und die Party ist eben das Verscherbeln unserer Heimat. Dafür steht Höcke, und wenn er weg ist, dann ist allen klar, wir können eine neue Partei aufmachen. Ne? Das heißt, ein Angriff auf das alles, auf das gesamte Vorfeld, darauf, dass die AfD eine geerdete, graswurzelmäßige Verankerung hat und nicht einfach nur Spielball von großen Geldgebern wie Gotthard, großen Medien, die aus dem Nichts aufgebaut werden wie Apollo News, sondern ihrer eigenen Basis und auf ihr aufbauenden aktivistischen und intellektuellen Bestrebungen ist. Das steht hier zur Disposition und das möchte er ändern, um die Regierungsfähigkeit bis zur nächsten Wahl herzustellen. Aber damit können wir gerne dazu kommen, was Höcke eigentlich gesagt hat.
Ja, ich möchte hinzufügen, es gibt einen Grund, aus dem sie Höcke hassen. Und das ist der. Es gibt einen Grund. Ich glaube, du hättest andere Personen gefunden, die genug Angriffsfläche geboten hätten, um sie noch härter mit schwarzer PR zu überschwemmen als Höcke. Aber es ist Höcke geworden. Es hat einen Grund. Es ist die Freundschaft zu Kubitschek. Es ist die Freundschaft zu Kubitschek. Es ist die Verankerung im Intellektuellen. Es ist das, auch etwas weltanschaulich zu vertreten, abseits der Tagespolitik. Und dass, wenn sie vor etwas Angst haben, dann vor Leuten, die sich selber eine alternative Sicht auf die Dinge heranlesen oder herandenken können und über die Symptomebene hinausdenken. Und deswegen ist Höcke, hat Höcke so eine gigantische Zielscheibe auf sich.
Ja, genau. Es gibt keinen Hebel, es gibt keinen Angriffspunkt, es gibt keine Appelle, keine emotionale Ebene, die man bedienen kann, wie es sie etwa beim Lukassen gibt. Bei vielen wäre es die Schuld, bei Lukassen ist einfach nur das Militär und egal unter wem, egal für was, Hauptsache das Militär. Es gibt diesen Punkt bei Höcke nicht. Es gibt nicht diesen Undock-Punkt, diesen USB-Port, wo du einfach deinen Virus drauf schleusen kannst und damit dafür sorgen kannst, dass dein Gegner am Ende zu deinem Golem wird. Den gibt es bei Höcke nicht und deswegen muss ein Höcke weg.
Kommen wir damit zu Höckes Rede. Chris, ich darf zwischendurch einmal fragen, ob du noch unter uns weilst.
Ja, ich bin noch da. Es ist nur halt, als würde man versuchen, über eine stark befahrene Autobahn drüber zu kommen, wenn man die Lücke hier sucht, um zwischen euch mal irgendetwas zu sagen.
Ich glaube,
circa eineinhalb Stunden hat Schlomo was gesagt. Auf das
ich hoffe, du hast es dir aufgeschrieben, weil jetzt komme ich wieder.
Nein. Ich hab hier eine 72-Punkte-Liste, die ich ganz schnell runtergehe. Nein, ich wollte nur sagen, Erwin hat wahrscheinlich jetzt gerade einen Ständer, nachdem du die Montpellier War Society angesprochen hast.
Oh, da müssen wir wieder über Alice Weidel reden, ne? Oder war das das? Hat er das mit Weidel verknüpft? War sie in der Montpellier War Society? War es das? Ich weiß es nicht mehr.
Sie ist bei BlackRock gewesen, so viel ich weiß.
Worauf ich eigentlich...
Aber das ist ja alles für ihn ein Verein.
Ist es. Damit haben wir jetzt, glaube ich, jetzt genug herausgezögert. Kommen wir zu dem, was Höcke wirklich gesagt hat. Ich spare mir erstmal meinen Beitrag und lass ihn reden.
Es geht hier um die Wiederbelebung der Wehrpflicht in einer ganz konkreten Situation. Einer Situation, die vom Krieg in der Ukraine und einer zur Schau gestellten Kriegslüsternheit von deutschen Politikern quer durch das Parteienkartell geprägt, um die Verteidigung der eigenen Lebensart geht. Denn das setzt die Liebe zum eigenen, das setzt Patriotismus voraus. Aber diesen Patriotismus verachten die Politiker von CDU bis Linke. Und genau das ist der entscheidende Punkt in der jetzigen Diskussion um die Wehrpflicht. Die jungen Leute merken, wenn man ihnen eine Pflichterfüllung zur angeblichen Sicherung ihrer Zukunft abverlangt, gleichzeitig die herrschende Politik diese Zukunft Stück für Stück zerstört. Was soll er verteidigen? Drag-Queen-Auftritte in Kindergärten, die Deindustrialisierung, die Plünderung der Sozialversicherungssysteme, die mit Betonmauern gesicherten Lichterfeste, die früher mal Weihnachtsmärkte hießen, die Massenzuwanderung, die ihn fremd im eigenen Land macht, den Schuldstolz. Sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, ich möchte zum Schluss betonen, bevor auch nur ein einziger junger Mensch in diesem Land zwangsweise wieder in Uniform antreten soll, muss dieser Staat endlich wieder ein Staat für die Deutschen werden. Für die Deutschen werden. Freiheitlich, auf deutschen Interessen und klar auf Völkerverständigung hin ausgerichtet und orientiert. Bevor junge Menschen von der Politik in diesem Lande wieder in die Pflicht genommen werden, muss zuerst die Politik endlich wieder in die Pflicht gegenüber dem eigenen Volk treten.
Die Rede ist gut. Sagt, was ihr wollt.
Deutschland verrecke? Die rechte Version?
Nee, Irgendwie nicht, ne? Das klang eigentlich grundvernünftig. Und es
aber
entspricht
er hat die
auch
Lichterfeste
dem
angesprochen. Er hat die Transen angesprochen.
Ich verstehe es nicht, Mann. Ja, aber es ist halt...
Lukasen weiß auch, dass das eine Lüge ist. Ja. Er macht aus der Auflistung der Zustände, die hervorgerufen wurde von den Leuten, die gerade über uns herrschen, ein vernichtendes, endgültiges Urteil über Deutschland und aus dem Einfordern von den Leuten, die bei uns herrschen, dass diese zerstörerischen Projekte uns gegenüber aufhören, bevor man uns gegen einen äußeren Feind mobilisiert oder zunächst einmal unsere Kinder verlangt und zumindest ihre Eignung dafür, für sie zu kämpfen, zwangsweise erprobt, diese kranke Scheiße einzustellen. Er macht daraus einen Verrat an Deutschland, ein Deutschland an und für sich aufgeben, weil es die Lichterfeste und die Transmenschen gibt.
Ja, und damit bist du doch schon direkt auf der Ebene des... Das ist auf Ruprecht Polenz Ebene. Ich verstehe nicht, wie das aus der AfD-Reihe so hervorgehen kann. Und ich glaube, man unterschätzt es. Ich glaube, wir sehen nur die zarten Anfänge dieser Entwicklung. Wir werden mehr als diese Stimme Lukasen hören. Und ich bin überrascht, dass man sie in dieser Form so hört. Schlomo, selbst die Nummer mit Wagenknecht und ihrer Behauptung zu Höcke mit der Abschiebung von 20% aller Einwohner in Deutschland und so. Ja, die dann ja am Ende irgendwie aus einem manipulativen Schnitt kam, von Twitter, dann übernommen wurde in öffentlich-rechtliche Dokus und sie wollte es sich nicht eingestehen. Aber diese Lüge selber ist viel klüger konstruiert gewesen, um damit Campaigning zu machen. Aber das? Jeder kann sich die Rede anhören. Was ist das? Wie dünn ist das strategische Fundament hinter diesem Angriff? Ich verstehe nicht, wenn du so einen Angriff machst, ihn dann so schlecht machen kannst.
Der Golem und der Westextreme erklärt im Grunde genommen jede Aburteilung der jetzigen Zustände und der Dinge, die uns angetan wurden in den letzten 10 Jahren von unseren Herrschern, zu Volksverrat, Landesverrat. Also du darfst diese Sachen nicht drastisch ansprechen.
Genau.
Ansonsten
genau.
Verrätst du Deutschland. Ansonsten verrätst du dieses immer noch so großartige Land und du bist das eigentlich nicht, damit stimmt. Das ist der Hack, den sie versuchen.
Dieser Hack ist so, bin ich zu optimistisch, wenn ich der Meinung bin, dass der zu dumm ist und zu stumpf ist, sodass er nicht funktionieren könnte? Bin ich dazu naiv?
Ja.
Also das ist
denke
halt,
ich tendenziell auch, aber
herzlichen
ich denke,
Glückwunsch, das ist jetzt das Deutschland, was du verteidigst. Auch das ist jetzt Deutschland. Herzlichen Glückwunsch, das ist Deutschland. Du kannst auch den Betonblock vom Weihnachtsmarkt verteidigen. Auch das ist ja jetzt de facto Deutschland. Bei wem verfängt
das?
Ja,
du darfst
das
nicht mal einfordern, dass diese Dinge sich ändern, ja, sondern du musst bedingungslos in einem Konflikt in der Ferne für die Erweiterung der geisteskranken Weltanschauung, die zu diesen Zuständen geführt hat, eintreten oder verrätst dein eigenes Land. Das ist die absolute Absurdität. Ich glaube, auch in der Basis wird das nie verfangen. Es wird weiter so bleiben, dass 9 von 10 stramm auf souveränistischen Kurs, sage ich mal, sind. Und das Problem ist aber, dass sich in der Spitze Leute einschüchtern lassen könnten, dadurch, dass diese Allianz, diese Firepower, auch auf die Boomer, also dann nicht wirklich auf AfD-Leute, aber auf mögliches AfD-Potenzial, die Firepower ausgenutzt wird von den Lukasens dieser Welt, die eben einen Judas-Pakt mit denen schmieden und die eigenen Leute der Reihe nach, ist ja hier fast so, als wenn eine Liste abarbeiten würde, wer sind die Leute, die seiner Agenda im Wege stehen? Kropala, Höcke, als die wichtigsten erstmal. Und die versuchen wir jetzt so zu beschädigen, dass sie ihr dummes Maul halten oder auf die Dauer, wenn diese Angriffe weitergehen, irgendwann weg sind. Wir müssen uns dagegen jetzt wehren. Also es gibt keinen anderen Weg, als dem jetzt einen Riegel vorzuschieben. Und das Problem ist, dass durch die Einschüchterung, die wegen dieser Firepower, wegen der Angst vor Axel Springer, wegen der Angst vor dieser Millionenreichweite in der Spitze vorherrscht, erstmal so eine Schockstarre kommt. Und wenn diese Schockstarre zu lange dauert, dann ist irgendwann quasi die Regel etabliert, okay, das ist in Ordnung. Also kannst, wenn du die Mainstream-genehme Position zum Thema Geopolitik vertrittst, dann kannst du mit Axel Springer gemeinsame Sache machen, um zu suggerieren, dass der Parteichef oder wer auch immer weg muss. Und du kannst dich in dem Bundestag auf die größte Bühne, die es zu diesem Thema gibt, stellen und als Sprecher für irgendwas, in dem Fall verteidigungspolitischer Sprecher, sagen, dass jemand im Grunde genommen Landesverräter ist. Weil das hat er gerade gesagt über Höcke. Das ist das, was er damit andeuten wollte. Höcke ist ein Landesverräter. Ne? Das ist okay. Und damit werden die halt eine Waffe haben, die wir umgekehrt nicht haben. Und dazu darf es nicht kommen. Deswegen sind wir darauf angewiesen, dass jetzt so ein Druck entsteht, dass es Konsequenzen gibt. Und zwar namentlich zuallererst einmal der Verlust des Amtes als Sprecher, als verteidigungspolitischer Sprecher. Und das sollte auch schon der Fall sein, wenn er das nicht mal gemacht hätte. Das sollte allein schon der Fall sein, weil er sich hinstellt, eine Rede hält und seine Lukasen-Position in einem wichtigen Punkt, in dem Wehrpflichtpunkt wiedergibt, anstatt die Linie, auf die sich im Oktober geeinigt wurde. Das zeigt, dass er für dieses Amt ganz klar ungeeignet ist, weil ihm egal ist, auf welche Linie sich die Partei eignet. Er wird sowieso runterbeten, was er dazu denkt. Und wenn das diametral entgegengesetzt dazu ist, dann sei das eben so. Die Lukasen-Position ist jetzt AfD-Position. Er ist der verteidigungspolitische Sprecher. Damit ist er die AfD im Bereich Militär. Das kann es nicht sein.
Es ist so gefährlich. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht. Wachst du morgens auf und denkst dir, ich mache das jetzt? Ich erzähle offensichtlich im Mindesten, also es ist eine Lüge, aber im Mindesten ein mit Gewalt falsch verstehen, von Höcke, was nur gelingen kann, wenn du die Werte, die er als nicht verteidigungswert angesprochen hast, als genau das ansiehst, als verteidigungswert und dann als Deutschland definierend, dass du das in die Rede packst und damit dann Campaigning betreibst. Es ruft eigentlich danach, dass eine Weidel oder ein Chrupalla dazu deutliche Worte finden und zwar möglichst schnell. Und schade eigentlich, dass man von Burkhardts Seite ausgehend im Weltinterview mit Weidel, hast du schon gesehen?
Ich habe nur Schnipsel auf Twitter gesehen, aber die waren gut.
Er hat nicht gepresst. Er hätte darauf mal pressen sollen. Ey, Herr Lukassen hat doch mal das und das gesagt. Wie stehen Sie denn dazu, Frau Weidel? Vielleicht hat er auch nicht darauf gepresst, weil er darauf gehofft hat, dass es unkommentiert bleibt, wenn sie es noch nicht kommentieren. Aber ich weiß nicht, ob ich denen so viel Kalkül unterstelle.
Ja.
Also hätte er drauf gepresst, hätte sie halt deutlich was sagen müssen. Und ich glaube, sie hätte nicht gesagt, ja, ich bin voll auf Lukassens Linie.
Ja, sicherlich, sicherlich. Da wäre es vielleicht sogar mal zu unseren Gunsten gewesen, eine Positionierung zu erzwingen. Ich glaube, ein Lukassen sagt sich einfach, ich will mit meinen Zinnsoldaten spielen und ich will mit meinen Zinnsoldaten Kalter Krieg, der langsam ein bisschen heißer wird, spielen. Ich will mit meinen Zinnsoldaten das Spielen von der Welt, wie ich aufgewachsen bin, und zwar der freie Westen, der freie, starke, konservative Westen gegen die scheiß Kommunisten. Und was nicht passt, das wird passend gemacht in meinem Kopf. Und wer dem widerspricht, der ist ein scheiß Volksverräter, denn ich will mit meinen bekackten Zinnsoldaten spielen. Das ist Lukassens Kopf von innen.
Ja, und da bist du wieder bei Star Wars, ne? Bei der Star Wars Moral. Ich darf die letzte Folie einblenden zu dem Thema?
Ja, das kam gestern. Also Freitag hatten wir eben diese Rede im Bundestag. Jetzt hat er eine Menge Zeit, mal drüber nachzudenken. Auf Twitter, wo er auch darauf geantwortet hat, unter anderem von Höcke nochmal drauf angesprochen, mit der Originalrede und so weiter, konnte sich jeder selbst ein Bild machen. Alle haben sie ihn im Vorfeld ausgedacht und stark kritisiert. Alle haben ihn, was jetzt die größeren Akteure auf Twitter, in sozialen Medien, aktive Leute und so weiter, jetzt nicht große Parteifunktionäre, die waren größtenteils still dazu angeht, haben sich gegen ihn gestellt. Er hat jetzt eine Menge Zeit, darüber nachzudenken, ob das so eine gute Idee war, diese Lüge zu verbreiten. Er kam zu dem Schluss, ja, den hat sie ja nochmal wiederholt in The Pioneer, ebenfalls ein Neocon-Medium, wenn auch nicht von derselben Größe wie die Bild-Zeitung, und hat außerdem jetzt nochmal bekräftigt, was ich bei ihm befürchtet habe, und zwar, er will der Vollstrecker von der großen Realo-Welle sein, so nennt er es selber. Also es geht darum, dass die Realos sich durchsetzen, entgegen der reinen Lehre Fundamentalisten, der Fundis, zu denen er dann einen Höcke zählt, den er in diesem Interview vergleicht mit Udi Dutschke, was auch wieder so ein bisschen der Take ist, so ein boomermäßiger Take von wegen, ja guck mal, wie ein Kommunist, er ist wie ein Kommunist. Ja, wie gesagt, denk an meine Zinnsoldaten, wir spielen hier Kommunisten gegen freier, konservativer Westen, okay? Alles, was nicht passt, wird passend gemacht, und Höcke passt nicht, deswegen ist er ein Kommunist. Und ja, bekräftigt das hier nochmal und zeigt hiermit noch einmal, er hat von der Regierungsfähigkeit bis 2029 gesprochen. Jetzt sagt er hier, die Linken sind durch die Realos an die Macht gekommen, was auch nicht stimmt. Dazu gleich noch mehr, aber um den Gedanken erstmal zu Ende zu führen. Er will der Vollstrecker davon sein. Er will die AfD zurechtschnitzen zu einem Grad, an dem die CDU noch während Kräftegleichheit bereit wäre, mit ihr zu koalieren. Und das wäre zu einem Grad, an dem man am Verhandlungstisch dann nur noch die Reste der Substanz abtragen könnte, also Remigration. Und dann hat man eben eine AfD, die alleine existiert, als die ganzen beliebigkeitsliberalen Grundwerte unterschreibende, die Krankheit, zugrunde liegende Krankheit, wie auch die Beibehaltung der demografischen Verschiebung der jetzt importierten Menschenmassen und höchstens eine Einfrierung unterschreiben will und dann ja nur noch quasi dafür sorgen kann, dass die CDU das Ganze mal wirksam beruhigen kann mit autoritären Maßnahmen. Er will das. Das ist offen, was er anstrebt. Das ist sein Traum für die Zukunft. Das heißt, er ist der Feind in dieser Entwicklung.
An dieser Stelle klingt mein Parteifreund Björn Höcke wie Rudi Dutschke, mit dem Unterschied, dass Dutschke in Klassen dachte und Höcke national argumentiert. Junge, ja, okay.
Zu dem Vergleich mit den Linken, also Marsch durch die Institutionen, er sagt halt, wir sollten jetzt können wir ein bisschen reale Macht bekommen und werden das dann ausbauen quasi und dann werden wir mehr erobern. Das Gegenteil wird der Fall sein. Wir werden halt gebogen werden. Die Linken haben damals Krieg geführt gegen einen Feind, also die alte konservativ-christliche Gesellschaft, die überhaupt nicht wusste, dass Krieg ist. Und deswegen konnten die alles schleichend unterwandern, langsam ihre Macht ausbauen, langsam Softpower aufbauen. Und am Ende ist alles in sich zusammengebrochen von dieser Gesellschaft. Denkt ihr, wir können dasselbe abziehen mit den Leuten, die das damals meisterhaft umgesetzt haben? Ich glaube nicht. Ich glaube, die sind sich bestens im Klaren, welche Einfallstore es da gibt und wo man dicht machen muss. Guckt ihr alleine an, mit welchen Argusaugen sie den Kultursektor, die Richterämter und so weiter unter ihre Kontrolle halten. Ich glaube, das können wir nicht tun. Und außerdem der Biegewettbewerb, also wenn wir eintreten in so einen Biegewettbewerb, das wäre diese Koalition, wer biegt wen mehr? Die haben Geld. Wir haben keine irgendwie vergleichbaren Summen. Die Westextremen, der westextreme liberal beliebigkeitschauvinistische Teil des Spektrums, die sind vor allem wirtschaftlich dominant. Die haben Geld. Mengen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Die haben in diesem Fall dann in der Sache, wenn das quasi der Wettbewerb ist, in welche Richtung geht es jetzt, CDU oder AfD, auch die ganzen jetzt noch woke-dominierten Teile hinter sich, die würden, wenn das dann die Auswahl ist, alle hinter der CDU stehen und versuchen, uns in ihre Richtung zu neigen. Also Geheimdienst, Behörden, Gerichte, gesammelte Medienpower, das alles steht in deren Rücken. Deswegen müssen wir brechen. Das ist das Einzige, was wir wirklich können. Wir müssen das Ganze anstauen lassen, bis wir eine Dominanz entwickelt haben, bei der die CDU vor dem aussteht und wir die Bedingungen stellen können und dann natürlich Trump-mäßig durchregieren können. Das ist der einzige Weg, ihre Dominanz zu brechen. Ansonsten werden sie in diesem Biegewettbewerb aus uns etwas machen, was am Ende für sie nützlich ist. Was am Ende das Projekt der kompletten Heterogenisierung bei gleichzeitiger Beruhigung der Allgemeinheit, bis es zu spät, bis ethnische Kipppunkte erreicht sind, förderlich ist, was das am Ende sogar vollstreckt. Und dann wäre es besser, wenn es die AfD nie gegeben hätte. Wenn die Lukassen sich durchsetzen, wird die AfD zu etwas werden, was wir bekämpfen müssen und wird eine neue Partei aufzubauen, so wie die Lukassen jetzt mal davor warnen, dass die Kipppunkte jetzt schon kommen und wir quasi nicht nochmal 4 Jahre Zeit haben. Diese Zeit wird dann wirklich auf die Probe stellen, ob die demografische Entwicklung nicht zu schnell dafür voranschreitet.
Das war ein gutes Schlusswort.